Wirtschaft TV, der Podcast. Mit Informationen aus erster Hand von Wirtschaftslenkern, Top-Experten und Politikentscheidern.
Willkommen beim Wirtschaft TV Talk. Heute widmen wir uns dem Thema Profiling in Wirtschaft und Politik. Und dazu habe ich bei mir den Kriminal- und Geheimdienstanalysten Marc T. Hofmann. Herr Hofmann, schön, dass Sie hier sind.
Sehr gerne, danke für die Einladung.
Herr Hofmann, Sie sind spezialisiert auf Profiling, psychologische Ansätze. Es geht darum, Sie helfen Polizei, Geheimdiensten, Unternehmen, Verhalten zu analysieren, um die Motive dahinter zu durchschauen. Was brauchen Sie denn dafür? Also kommen Sie jetzt hier rein und sagen, alles klar, ich weiß gleich, mit wem ich es zu tun habe? Oder was benötigen Sie, um das sagen zu können?
Ganz so einfach ist es nicht. Es hat nicht so viel mit Intuition zu tun. Es ist nicht so wie bei CSI Miami, dass ein Blick genügt, um klar sagen zu können, um klar eine Aussage über das Profil einer Person machen zu können. Ich würde Menschenkenntnis beschreiben als eine umgekehrte Pyramide mit einem sehr breiten und sehr wichtigen Teil, der oben steht, dann einem etwas weniger wichtigen Teil und einem noch weniger wichtigen Teil, sozusagen die Spitze des Eisbergs, das i-Tüpfelchen, aber der geringste Informationsgehalt, und das ist Körpersprache. Körpersprache wird überschätzt in meinen Augen. Die Wirkung von Personen wird natürlich durch Körpersprache bestimmt, aber der Informationsgehalt, wenn es um die Profilerstellung geht, ist verhältnismäßig gering. Aha. Ich kann sehen, dass jemand nervös ist oder sich unkomfortabel fühlt, aber nicht warum. Ja. Und das Warum in den Motiven liegt aber viel mehr Wahrheit. Darüber ist die Mimik. Die ist schon deutlich aussagekräftiger. Micro-Expressions, Gesichtsausdrücke, die nicht zu dem passen, was man gegenüber mir sagt. Aber das Wichtigste ist eher die Sprache. Dinge, die jemand sagt oder weglässt, und Verhaltensspuren. Wenn Sie genau darüber nachdenken, was Profiling ist im kriminalistischen Sinne, ja, was analysiert man denn? Gar nicht Personen, sondern Tatorte. Das heißt, im Grunde analysiert man Verhalten, Verhaltensspuren. Also einfach formuliert, die Apps auf Ihrem Homebildschirm, die Bücher in Ihrem Bücherregal, das sind Verhaltensspuren, Persönlichkeitsabdrücke, die mir mehr über Ihr Profil sagen, als wenn der Fuß wackelt. Ja.
Ah, das heißt, also wahrscheinlich könnten Sie aus meinem Büro eine Menge ablesen, wenn Sie da jetzt reingingen und sehen, wie halte ich Ordnung, Unordnung, wie ist was angeordnet, klar. Wahrscheinlich Familienbilder oder nicht. Und also all das, was Sie als Spuren bezeichnen, noch mehr, als wenn Sie mich direkt vor sich haben und dann im ersten Moment was sagen.
Tatsächlich
sollten.
Kann ein Blick in die privaten Räume, ein Blick ins Schlafzimmer oder auf den Schreibtisch oder ein Blick in die Handtasche, kann ein Blick in die Seele sein in manchen Fällen. Natürlich gibt es auch in einem Kontext wie diesen einige Signale, die ich nicht abschalten kann, zu beobachten. Der Raum hat zwei Notausgänge. Ihre Blinzelfrequenz ist im Ruhezustand ungefähr 48 Mal pro Minute. Interessanterweise auch vor der Kamera. Was bedeutet, dass Sie vor der Kamera nicht nervöser sind als hinter der Kamera, weil Sie darin routiniert sind, das nicht zum ersten Mal machen. Ja, ja. Was es bei Ihnen aber auch schwierig macht, weil Körpersprache und Rhetorik extrem kontrolliert und professionell sind. Was es schwieriger macht, daraus was zu lesen. Uhr an der linken Seite, wahrscheinlich Rechtshänder, Stift Mont Blanc, wenn ich es richtig gesehen habe. Also natürlich gibt es Signale, die ich jederzeit beobachte. Ja. Aber die Frage ist, was ist jetzt der Informationsgehalt dessen? Ja. Verhaltensspuren, persönliche Dinge, Apps auf dem Homebildschirm, Bücher im Bücherregal, Zertifikate im Büro an der Wand. Da fängt es an, interessant zu werden. Denn die hängen dann nicht per Zufall, sondern sind ein ganz klarer Persönlichkeitsabdruck. Also ich schaue nach Verhaltensspuren. Ich brauche dazu nicht unbedingt viel Zeit, aber es ist immer eine Frage des Kontexts. Ja. Aber die Dauer einer Verhandlung kann schon ausreichen, um etwas Valides zu sagen. Viel mehr als ein einzelnes Foto, ja.
Jetzt sagen Sie das so gerade, das Stichwort Verhandlung. Ist das so, dass Unternehmen Sie auch dazu nehmen? Ich könnte mir das jetzt vorstellen. Ich tauche da aber gerade ein, weil Sie so plastisch erzählen. Dazu nehmen und sagen, Herr Hofmann, können Sie uns begleiten zu dieser wichtigen Behandlung und uns in der Pause ein bisschen mehr erzählen über das, was Sie dort wahrnehmen?
Absolut, absolut. Ja? Teilweise geht es darum, Verhandlungen zu begleiten. Manchmal werde ich gebeten, die Verhandlungen zu führen, aber es ist selten geworden. Oft bin ich nur als stiller Beobachter da, um einen Blick für die Dinge zu haben, für die Verhandler in dem Moment einfach keine Zeit haben, weil man nicht alles gleichzeitig machen kann. Ja. Learning 1 des FBIs, wenn es um Verhandlungen und Vernehmungen geht, ist, machen Sie es zu dritt, mindestens mal, um die Rollen zu verteilen. Einer verhandelt, einer hat die Vogelperspektive und die Strategie und einer ist nur dazu da, zu beobachten. Und das kann durchaus ein Aspekt sein. Also einfach formuliert, ich probiere meinen Kunden durch Profiling einen Vorteil zu verschaffen. Informationen sind Macht. Und in Verhandlungen gewinnt derjenige, der die besseren oder die meisten Informationen hat. Und ich probiere sozusagen das Motiv hinter dem Motiv zu sehen. Viele sagen in Verhandlungen, ja, es geht um Geld. Oder auch bei Kriminalität, bei Cybercrime lese ich in den Fachbüchern häufig, ja, das Motiv war Geld, finanziell motiviert. richtig. Aber manchmal reden wir über Leute, die bereits Bitcoin-Millionäre sind und 500 Millionen auf dem Konto haben. Wenn dann jemand Straftaten begeht, um 100.000 Euro noch dazu zu bekommen, dann ist das Motiv nicht Geld, sondern Gier. Und das ist ein Unterschied. Mhm. Wenn ich in Not bin und eine Bank ausraube, weil ich das Geld brauche, um die OP meiner Mutter zu finanzieren, ist das ein anderes Motivgeflecht, als wenn jemand bereits genug hat und noch mehr will. Ja. Und das Motiv hinter dem Motiv. Ich habe gar nicht unbedingt mehr Informationen als andere, aber ich probiere für meine Kunden aus diesen Informationen mehr rauszuholen. Und das kann in Verhandlungen, im Recruiting, auch im Verkauf einen immensen Vorteil bedeuten. Ja.
Verraten Sie, wie Sie da vorgestellt werden als Berater? Oder was
manchmal komme ich einfach mit einem Team von Anwälten rein, wenn es viele Personen sind, ohne genauer vorgestellt zu werden.
Oh ja.
Manchmal auch als Praktikant. Es ist aber schwieriger geworden, seit Fernsehauftritte mehr geworden sind, die Bekanntheit gestiegen ist. Ist es mit so Undercover-Sachen manchmal ein Problem.
Ja.
Bei der Polizei ist es anders. Es gibt mittlerweile audiovisuelle Vernehmungen. Also Vernehmungen werden bei wichtigen Verhören wird es aufgezeichnet und dann kann man manchmal auch später Videomaterial analysieren. Es ist nicht gut, unbedingt zu sagen, dass Herr Hofmann erst Profiler und wird sie jetzt beobachten, das sorgt für Unsicherheit. Aber es gab bislang immer einen Weg, wie ich an meine Informationen komme. Ja.
Es ist ja eigentlich so, also wenn jemand zum Beispiel Schwierigkeiten hat, finde ich, etwas vertraglich festzuhalten, er sagt, na, wir sind uns doch einig oder wir kennen uns doch lange, dann sage ich ja gerade deshalb, dann ist das doch gut, ne? dann können wir doch auch aufschreiben, was wir besprochen haben. Und dann werde ich natürlich skeptisch, wenn jemand sagt, also jetzt müssen wir ja nicht jeden Kleinkram hier aufschreiben. Insofern könnte man ja eigentlich sagen, Herr Hofmann analysiert einfach genau, was wir hier besprechen und macht uns vielleicht nochmal auf Aspekte aufmerksam, die wir nicht beachten oder die hier erst so zum Vorschein kommen. Also an sich müsste man das ja nicht mal verstecken, dass man einen Profiler dabei hat, oder?
Nicht unbedingt. In Wahrheit macht es auch jeder. Überlegen Sie, in jedem Bewerbungsgespräch, vorher wurden ja bereits die Unterlagen zugesendet. Warum macht man überhaupt ein Gespräch? Die Fakten liegen doch auf dem Tisch. Es geht darum, sich einen persönlichen Eindruck zu machen. Was bedeutet denn einen persönlichen Eindruck machen? Es bedeutet nichts anderes als Profiling im alltäglichen Sinne zu tun. Die Chemie, die so oft angesprochen wird, zwischen zwei Menschen, es ist im Grunde genommen nichts anderes als Profiling. Ich würde nur sagen, dass ich es möglicherweise systematisiere. Denn es geht ja darum, dass es in Fakten oder in Beweisen basieren muss. Ja, ich kann nicht einfach sagen, na, ich habe da ein Bauchgefühl, sondern ich kann bei allen Statements, die ich mache, kann ich auch sehr klar herleiten, auf Basis welcher Informationen ich das sage. Aber es sind und bleiben faktenbasierte Wahrscheinlichkeitsaussagen. Das heißt, ich gucke mir Verhaltensmuster an und mache auf Basis dessen eine Wahrscheinlichkeitsaussage. Die kann falsch liegen, wie bei allen Prognosen, aber es ist, und da darf man auch das Profiling nicht überschätzen, es ist keine Wunderwaffe, keine Magie, es sind faktenbasierte Wahrscheinlichkeitsaussagen.
Braucht man dazu also einen sehr analytischen Verstand? Da müssen Sie also eher Abstand nehmen von Gefühlen, so wie ich das verstehe. Also es ist das Gegenteil des Mediums, das sagt, ich kann euch das alles nicht erklären, ich komme hierher und es sagt euch, es ist so. Und Sie halten sich komplett sogar raus und sagen, Moment, meine Gefühle spielen ja gar keine Rolle? Oder beides?
Ich glaube, jeder Kriminalist, jeder Polizist wird bestätigen können, dass Intuition ein immenser Faktor ist. Trotzdem können Sie natürlich am Ende nicht jemanden verurteilen, weil Sie sagen, naja, ich hatte da eine Intuition. Intuition ist in meinen Augen wie ein Scheinwerfer, der mir manchmal sagt, in welche Richtung ich genauer gucken sollte. Das Fazit muss aber am Ende in Beweisen oder in Fakten basieren, ja.
Okay, also der Scheinwerfer zeigt, guck da nochmal genauer hin und dann findet die Analyse statt, so dass Sie das auch genau darlegen können.
Absolut. Interessant ist aber häufig, dass was die Intuition sehr schnell herausgefunden hat, ist das, was sich später nach langer Analyse bestätigt. Ja. Das heißt, das Bauchgefühl liegt häufig richtig, was einfach damit zu tun hat, dass ich schon sehr oft in bestimmten Situationen war. Das Profiling ist wie meine Inselbegabung. Ich mache den ganzen Tag nur das und kann auch nur das besonders gut. Aber dadurch, dass ich mich den ganzen Tag damit befasse, habe ich manchmal ein Gefühl, was aber nicht Magie etwas Übersinnliches ist, sondern ganz einfach mein eigenes Unterbewusstsein, das mir gerade sagt, dass dies eine Situation ist, die ich so woanders schon sehr ähnlich gesehen habe.
Ja.
Das heißt, gerade wenn man Erfahrung hat, ist Intuition, glaube ich, nichts anderes als Datenanalyse, die unbewusst und sehr schnell passiert. Es gibt das großartige Buch von Malcolm Gladwell, wo er das Phänomen der Intuition wissenschaftlich beschreibt. Und ich glaube, dass auch Intuition etwas ist, was in Fakten basiert, nur manchmal schneller als der bewusste Teil des Verstandes es erfassen kann, ja.
Okay, ja, dann ist das vielleicht hilfreich, das an der Stelle noch kurz ein bisschen zu definieren. Also Intuition, genau, wird manchmal als was ganz, ganz Diffuses betrachtet oder beschrieben, aber letztlich hätten wir keine Intuition ohne Erfahrung, nicht? Also es ist eine nicht bewusste Erfahrungssammlung und auf einer anderen Ebene wird dann schon mal zusammengestrickt, was vielleicht logisch noch nicht ganz erklärbar ist. Ist das ja so die Basis etwa dann?
Ja, Gladwell beschreibt das ja so, beispielsweise Leute, die erkennen, ob Kunstbilder gefälscht sind oder nicht. Ich weiß nicht, was deren Berufsbezeichnung ist, aber er sagt, diejenigen, die 10 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre Erfahrung haben, haben oft eine erstaunliche Intuition, dass sie schon nach einer Sekunde fühlen, ob es echt ist oder nicht. Warum? Weil sie im Laufe ihrer Erfahrung einfach ganz viele kleine Signale schon beobachtet haben. Ja. Das heißt, anders formuliert, wenn jemand sagt, ich mache Praktikum, es ist mein erster Tag und ich habe hier eine Intuition, dann ist das mit großer Wahrscheinlichkeit weniger wert, als wenn ein Kriminalist, der 30 Jahre on the job ist, eine solche Intuition hat.
Dann gucken wir doch mal in Wirtschaft und Politik. Ne? Da immer wieder kommt das Stichwort Psychopathen natürlich auf. Also weil es sicherlich auch manchen Menschen unheimlich ist, wenn jemand sehr stark aufstrebt oder schon in jungen Jahren vielleicht eine wichtige Machtposition innehat. Ja. Kannst da mit rechten Dingen zugehen, blendet da alles aus, ist das ein Psychopath? Aber das ist ein bisschen inflationär gebrauchter Begriff, oder? Also ist es nicht jeder ein Psychopath, der seinen Weg geht, nicht?
Absolut nicht, absolut nicht. Ungefähr 1% in der Gesamtbevölkerung, und das ist kulturstabil, also gilt in allen Ländern der Welt, ungefähr 1% aller Menschen sind Psychopathen. Was bedeutet Psychopathie? Im Wesentlichen ein flaches Gefühlsleben, keine tiefgreifenden Gefühle, keine emotionale Empathie, kein emotionales Gewissen. Gleichzeitig aber auch häufig manipulativ, charmant, das heißt ein sehr dunkler Kern, der sich hinter einer charismatischen Fassade verbirgt. Der Begriff dafür, der in der Psychologie oft verwendet wird, ist Mask of Sanity, also eine Maske der Vernunft. Das ist ein ganz guter Begriff. Ein sehr dunkler Persönlichkeitskern, absolute Skrupellosigkeit und Empathielosigkeit, verborgen hinter einem charismatischen Auftreten. Je nachdem, welche Seite überwiegt, ob der dunkle Kern überwiegt oder die charismatische Fassade, kann das unterschiedlich erfolgreich sein. Also ich will es mal so formulieren, jemand, der einen starken Willen hat, Macht auszuüben, aber nicht besonders intelligent ist, wählt mit größerer Wahrscheinlichkeit Kriminalität als Modus operandi, seine Motive zu befriedigen. Das heißt, die Kategorie von Vergewaltigern, von Serien- und Sexualmördern leben den Drang, Menschen zu dominieren und Macht zu spüren, auf diesem Wege aus. Warum? Weil ihnen häufig die Fähigkeit fehlt, es auf anderen Wegen zu tun. Sie sind impulsiv, sie handeln gegenwartsorientiert und denken nicht über Strafe und Konsequenzen nach. Andere sind vorsichtiger und intelligenter und leben tatsächlich dieselben Motive nach Macht und Dominanz über Menschen, leben sie eher im Wirtschaftsbereich aus. 1% in der Gesamtbevölkerung und es gibt 2 Orte, an denen sie sich häufen. Ungefähr 20-25% oder 15-25% in Gefängnissen und ungefähr, sehr unterschiedliche Zahlen, aber ungefähr 6-8% geht man nach dem jetzigen Stand davon aus, dass es ist der Psychopathieanteil in der Wirtschaft. Das heißt, wir haben, das muss man mal so sagen, wir haben in der Wirtschaft einen 6-8-mal so hohe Psychopathiedichte als in der Allgemeinbevölkerung. Das klingt erstmal bedrohlich, ich will es aber auch andersrum sagen, das bedeutet auch, dass 94% der Topmanager und Führungskräfte keine Psychopathen sind. Aber ja, spätestens seit der Weltfinanzkrise, Wirecard und einigen Skandalen, die aufgetaucht sind, diese Skandale sind ohne ein erstaunliches Maß an Skrupellosigkeit und dem völligen Fehlen von Angst und Coolness in Stresssituationen. Ohne diese Faktoren sind manche dieser Skandale nicht mehr erklärbar.
Das heißt, das Problem daran ist sicherlich die Destruktivität, die letztlich daraus folgt, oder? Also, dass jemand charmant ist, dass jemand Charisma hat, dass jemand weiß vielleicht, wie er an die Macht kommt, kann ja sogar für viele von Vorteil sein und sagt, du, der Chef ist da im Moment gerade so ein Dattel, der kriegt gar nichts auf die Reihe, der da ist zwar noch weiter unten, aber der hat das Machtstreben und dann, das wäre ja gut. Aber wenn das Motiv dahinter, Entschuldigung, ich muss hier nochmal ganz kurz die Frage ansetzen, ihr habt das schon kommen sehen, können wir schneiden. Okay. Das Problem dahinter ist also die Destruktivität. Ne? Also, dass jemand Machtstreben hat, weil er vielleicht meint, ich kann das besser, ich kann ein Land besser lenken, ich kann eine Firma besser lenken oder so. Das ist ja für sich in Ordnung, wenn er damit was Konstruktives bewirken will. Aber das heißt, bei Psychopathen ist die Veranlagung einfach die dazu, ich will über Menschen herrschen, egal ob ich was Gutes oder Schlechtes bewirke.
Das Problem ist, und das Thema ist, ich forsche und promoviere auch aktuell dazu und untersuche insbesondere Psychopathie im Wirtschaftskontext. Funktionelle Psychopathen, adaptive Psychopathen, erfolgreiche Psychopathen, wie auch immer man es bezeichnen will. Das Problem ist, dass sie am Ende nur sich selbst gegenüber loyal sind. Kann Psychopathie, gibt es gute Psychopathen? Gibt es Jobs, in denen sie vielleicht sogar besser sind als andere, ohne negative Konsequenzen zu hinterlassen? Ich glaube, ja. Aber ich glaube, es sind sehr, sehr wenige Berufe. Ich glaube, es sind zum Beispiel Bombenentschärfer. Ich glaube, es sind Chirurgen. Ich glaube, es sind Elitesoldaten. Es sind vielleicht auch Rettungsschwimmer. Berufe, in denen sie in Extremsituationen extrem fokussiert und vielleicht sogar empathielos sein müssen, um die Leistung zu erbringen. Mhm. In diesen wenigen Fällen kann ich mir vorstellen, dass tatsächlich es ein Bereich ist, in dem diese Inselbegabung, die Psychopathen ja auch durchaus haben, diese Fokussiertheit und Stressresistenz, in der das helfen kann. Bei den meisten Aufgaben in der Wirtschaft brauchen sie aber vielleicht manchmal diese Fokussiertheit, sie brauchen aber auch Empathie. Sie führen, sie brauchen Weitsicht. Und diese permanente Risikoorientierung, das völlige Fehlen von Angst, wird mittel- oder langfristig, wenn jemand immer zockt, kann es 6-mal gut gehen, aber es wird der Tag kommen, an dem die komplette Risikoneigung und das Ignorieren von Risiken scheitern wird. Und das zeigt sich bei allen Skandalen langfristig, von Cum-Ex bis Weltfinanzkrise. Kurzfristig ist es immer ein Wahnsinnsstil, eine Riesenparty. Und ich habe auch schon Sätze in der Wirtschaft gehört nach dem Motto, Herr Hofmann, nettes Thema, aber wir sind hier im Investmentbanking und das ist kein Ponyhof. Nun, ich weiß. Aber am Ende gibt es die Milliardenstrafe, der Aktienkurs fällt und die Staatsanwaltschaft ermittelt. Und dann frage ich, und wie cool war jetzt die Party? Es ist das Ende, an dem sich die destruktive Seite zeigt. Und ich glaube, in der Wirtschaft brauchen sie eben nicht nur diese fokussierte Skrupellosigkeit, sondern sie brauchen auch Empathie, Führung und Weitsicht. Und das fehlt ihnen. Sie können möglicherweise als Chirurg bei Operationen da sehr funktionell sein. Aber in der Wirtschaft ist das Fehlen von Empathie mittel- und langfristig immer destruktiv.
In Wirtschaft und Politik, also in Führungspositionen in jedem Fall, stehen ja inzwischen eigentlich fast alle im Licht der Öffentlichkeit. Also die werden ja beobachtet. Ist das da? Wie ist das denn möglich, dass einem da vielleicht mal auffällt als Betrachter, oh, da stimmt was nicht?
Ja. Es gibt zumindest eine Untersuchung zu vergangenen US-Präsidenten, die mit Biografen gesprochen haben, die den Präsidenten sehr nahe standen oder alles analysiert haben und festgestellt haben, dass tatsächlich psychopathische Merkmale und Erfolg eng zusammenhängen und es in bestimmten Bereichen durchaus erheblich höhere Psychopathiequoten gibt, auch in der Politik. Allerdings muss man hier vorsichtig sein und die Grenze ist manchmal schwer zu setzen. Wo genau verläuft die Grenze zwischen Größenwahn und gesundem Selbstbewusstsein? Wo verläuft die Grenze zwischen völliger Gefühlskälte und analytischem Denken? Ja. Und wo verläuft auch die Grenze zwischen Skrupellosigkeit und auf der anderen Seite Durchsetzungsfähigkeit? Ja? Wenn ich Ihnen sagen würde, ein Politiker ist charismatisch, durchsetzungsfähig und analytisch, dann würden Sie sagen, der perfekte Kandidat oder Kandidatin. Und wenn ich sage, jemand ist eiskalt, skrupellos und größenwahnsinnig, würden Sie sagen, Katastrophe. Ja. Aber die Grenze zu setzen ist sehr, sehr schwierig und deswegen kann und will ich da auch keine Ferndiagnosen zu bestimmten Personen machen. Ich kann nur so viel sagen, Trump und Psychopathie wurde oft gegoogelt und viel darüber gesprochen. Ja. Er ist bestenfalls ein Narzisst, aber kein Psychopath. Ihm geht es eher um Aufmerksamkeit und Beliebtheit, nicht um Macht oder Dominanz. Ja.
Interessant. Ich hatte es eben im Kopf, während Sie sprachen. Und da habe ich gedacht, jetzt spreche ich nicht einmal Trump an, wobei es ist ja immer noch ein großes Thema und natürlich eine Figur, die einfach jeder rund um den Erdball beobachtet hat. Insofern ist das sehr, sehr, sehr spannend, auch Ihre Analyse dazu zu hören. Ja, er wurde auch mal in einem ganz lustigen Video dargestellt, so als ein Kind im Kindergarten, das dann nicht abgeholt werden wollte. Das spricht eher dafür. Ne? Also so eigentlich will er, dass man ihn lieb hat.
Auch seine Vita, bevor er Präsident war. Was hat er gemacht? The Apprentice, eine TV-Show, die ungefähr dem Bachelor nahe kommt, was das Konzept angeht. Und das ist für Psychopathen einfach nicht interessant. Das ist aber wohl aber für Narzissten interessant. Da geht es sozusagen um Aufmerksamkeit, um Angeberei. Ein Angeber ist er zweifelsohne. Und ich will gar nicht sagen, dass Narzissmus an der Spitze unbedingt zumindest bei Politikern weniger gefährlich sein kann. Mhm. Weil gerade wenn zwei Narzissten aneinander geraten und beide den roten Knopf zur Verfügung haben, will ich nicht sagen, dass da nicht auch ein gewisses Gefahrenpotenzial darin schlummert. Aber die Kernmerkmale von Psychopathie würde ich hier nicht sehen, nein.
Wo können wir denn, also wo kann denn jetzt jeder, der zusieht oder der selbst nachdenkt oder vielleicht sagt, ja, ich finde ja den, entweder den Manager seltsam oder den Politiker, weiß ich nicht genau, oder meinen Vorgesetzten, wo kann denn da jemand ansetzen, sich entweder zu beruhigen oder Bestätigung zu bekommen? Also können wir jetzt ganz praktisch irgendetwas vermitteln, wo man sagt, naja, guck mal auf ABC, oder ist das einfach zu komplex?
Es ist in der Kürze dieser Zeit zu komplex. In einem 8-Stunden-Training kann man durchaus ein paar Warnsignale mit auf den Weg geben. Aber ich warne auch davor, gerade den Begriff inflationär zu gebrauchen und aus der Hüfte Diagnosen oder Meinungen zu schießen. Aber ich erkenne auch Psychopathen und Psychopathinnen übrigens eher an den Folgen, die sie hinterlassen, an Verhaltensspuren. Ja. Beispielsweise haben sie etwas, ein ständiges Gefühl der Langeweile, wir sagen Need for Excitement. Das heißt, sie brauchen irgendwie immer den nächsten Kick. Das heißt, sie ziehen von Projekt zu Projekt, von Firma zu Firma, von Beziehung zu Beziehung und häufig auch von Land zu Land. Sie machen irgendwie 2 Monate was, große Versprechungen leuchten in den Augen, man glaubt ihnen jedes Wort, aber irgendwie wird nichts draus. Und dann ziehen sie zum nächsten Projekt. Und dieses manchmal nomadenhafte Verhalten, das Ziehen von Projekt zu Projekt, immer da, wo gerade der nächste Kick ruft, und dann wird es fallen gelassen wie eine heiße Kartoffel, solange der Nutzen wegfällt. Diese Fluktuation, das permanente Wechseln, sind durchaus Dinge, die ja auch Spuren im Lebenslauf hinterlassen. Ich will es nur mal so formulieren: Wenn jemand in seiner Vita 42 Unternehmen hat und immer nach 2 Monaten gewechselt hat, stellen Sie sich ernsthaft die Frage, warum es bei Ihnen anders sein sollte. Es ist wie wenn jemand 12-mal verheiratet war und jetzt sagt, diesmal ist es die große Liebe, mit voller Überzeugung, strikt im Augenkontakt und einer charismatischen Ausstrahlung. Schön, aber warum sollte es bei Ihnen anders sein als bei den Malen davor? Das heißt, es gibt bestimmte Spuren, bestimmte Lügen, die auch im Lebenslauf enthalten sind, die man erkennen kann. Sie neigen nämlich durchaus auch dazu, in ihrem Lebenslauf zu übertreiben. Ich will nur ein Beispiel geben. Gute Psychopathen und auch Hochstapler erfinden nicht den Doktortitel, sie erfinden die Universität gleich mit. University ist kein geschützter Begriff in Amerika. Ich kann die Mark T. Hoffman University of Applied Forensic Science gründen und mir selbst einen Ehrendoktortitel verleihen, oder auch Kirchen können Ehrendoktor verleihen. Ja. Und deshalb ist häufig gar nicht der Abschluss erfunden, sondern die Universität gleich mit. Und das sind Dinge, die man prüfen kann, wenn man weiß, worauf man achten muss. Also es gibt Warnsignale, aber ich warne davor zu sagen, hier, wenn der Mund zuckt oder körpersprachlich, so erkennt man Psychopathie nicht. Sie erkennen sie an den Folgen. Das bedeutet häufig auch erst dann, wenn es zu spät ist. Es ist eine Illusion zu glauben, im Vorstellungsgespräch das treffsicher erkennen zu können. Das kann auch ich nicht. Aber ich kenne zumindest einige Warnsignale, auf die man achten kann, ja.
Okay. Was Sie dann generell als ganz handfesten Tipp aber schon mitgegeben haben, ist, wo jeder für sich mal üben kann, also gar nicht unbedingt, wo es um Pathologisches geht, so im Alltag vielleicht, um den Menschen besser zu verstehen, ist das nicht so sehr beobachten, was macht er jetzt genau mit den Armen, und heißt das, er mag mich doch nicht, wenn er so steht oder so, vielleicht auch wahrnehmen, aber eher auf die Spuren, auf das Drumherum zu achten.
Und die Sprache, was jemand betont oder weglässt. Ich empfehle immer ganz konkret in Vorstellungsgesprächen, wenn es darum geht, Psychopathie zu erkennen oder auch im Alltag, offene Fragen zu stellen. Denn wenn Sie offene Fragen stellen, überlassen Sie es Ihrem Gegenüber, in der Antwort sozusagen das Thema zu wählen. Ich mache immer gerne das Beispiel, wie war der Urlaub? Ist eine extrem offene Frage. Und worüber spricht jemand jetzt? Sagt jemand, das Essen war gut? Sagt jemand, es gab Champagner zum Frühstück? Sagt jemand, es war ein 5-Sterne-Hotel? Sagt jemand, wir hatten einen Privatstand? Erzählt jemand von den Erlebnissen? Oder lästert jemand über andere? Spricht jemand über Menschen, über Situationen, über Aktivitäten, über das Gute, über das Schlechte? Ja. Wenn Sie offene Fragen stellen, offenbart das Gegenüber in der Antwort das, was als erstes einfällt. Ganz offen gefragt, erzählen Sie mal was über sich. Auch eine interessante Frage. Leute in Deutschland fangen häufig mit ihrem Beruf an. Ja. Nach dem Motto, ich bin Marc und ich arbeite als Kriminalanalyst. Das heißt, ich bin, was ich arbeite. Stellen Sie die Frage in Griechenland. Wer bist du? Erzähl was über dich. Leute erzählen Ihnen alles Mögliche. Was Sie machen, erzählen von Ihrer Schwester. Aber Sie erzählen nicht von Ihrem Beruf.
Ja, hochspannend. Vielen Dank, Mark T. Hoffmann. Ich freue mich sehr darüber, was Sie heute schon mal alles aus den Nähkästchen geplaudert haben.
Und sehr, sehr gerne.
Was Sie für Anregungen auch mitgegeben haben, die wir im Alltag so umsetzen können. Mark T. Hoffmann, Kriminal- und Geheimdienstanalyst, der sich aber auch mit Politik und dem Wirtschaftsleben befasst. Heute in Wirtschaft TV Talk.